Also wenn ich die Unvernunft in der Gesellschaft irgendwie ranken müsste, glaube ich, dass Geschäftsführer besonders unvernünftig sind, was ihre Altersvorsorge angeht. Einfach weil die so ein bisschen manchmal dieses Ich bin erhaben und über den Dingen.
LV 1871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LV 1871 to go, dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Thomas Buchholz, ich bin euer Gastgeber für alle Folgen rund um das Thema Investment und Altersvorsorge. Mein heutiger Gast ist Adrian Schmidt, er ist Geschäftsführer und Berater für Altersvorsorge und Investment bei Capsula. Teil seiner Praxiserfahrung rund um dieses Themenfeld wollen wir heute besprechen in dem Podcast. Und Adrian, es freut mich sehr, dass du die Zeit dir nimmst und heute gemeinsam mit mir für uns dieses wichtige Thema mal beleuchtest und aufzeigst, wie ihr denn da agiert. Aber vielleicht sag erst mal ein, zwei Worte zu dir, bevor wir dann in das eigentliche Thema einsteigen.
Ich freue mich auch, darf mich aus dem schönen Stuttgart, wobei sich da die Perspektiven wahrscheinlich scheiden, zuschalten. Genau, wir sind bei Capsula aktuell 12 Leute, beschäftigen uns von Thema Kapitalanlage, Immobilien bis Investment, Altersvorsorge und eben klassisch Versicherung, mit allen Themen rund ums Thema Vermögensaufbau, immer unter dem Rahmen, was können wir steueroptimiert machen, vom Gutverdiener bis zum Geschäftsführer, und sind seit 3 Jahren jetzt tatsächlich hier in Stuttgart in dem Büro, und steht auch dann jetzt nochmal die Vergrößerung im Büro an. Das soweit zu mir.
Ja, vielen Dank. Da eine Frage habe ich aber noch zusätzlich. Ja, euer Name Capsula ist ja ein bisschen besonders. Mir sagt das jetzt erstmal nichts. Also ich kenne ihn von dir, aber ich hatte ihn vorher noch nicht gehört. Ich bin jetzt Hesse. Deswegen kann auch an der Regionalität liegen. Aber wie kam es denn zu dem Namen? Was bedeutet der vor allem?
Wie es dazu kam, ist eigentlich eine interessante Frage. Wir saßen nämlich damals, als wir gesagt haben, okay, ich gehe aus dem Strukturvertrieb raus, ich gründe ein eigenes Unternehmen, saßen wir zu dritt in so einem kleinen Workshop, mein ehemaliger quasi Strukturchef oder Mentor, plus ein Designer, der unser Logo, unsere Brand und sowas mitgestalten soll, und haben uns überlegt, was machen wir für einen Firmennamen, und uns ist nichts eingefallen. Wir dachten, okay, irgendwie soll es regionalen Bezug haben zum Schwabenland, auch die Farben sollen irgendwie dazu angelehnt sein, es soll modern sein, weil wir auch Spezialisierung irgendwo auf diese Digitalbranche haben, und sind dann drauf gekommen, warum eigentlich nicht Capsula, beziehungsweise kam der Name im Nachhinein. Capsula ist ein urschwäbisches Wort, was es wahrscheinlich seit 100 Jahren gibt und was so viel heißt wie gewitzt, gescheit, was die Großeltern zu dir sagen, wenn du es irgendwie geschafft hast, Süßigkeiten irgendwo zu stibitzen und dich dabei nicht ganz doof angestellt hast. Also so dieses freche, smarte Denken, und ich glaube, das ist das, was uns auch auszeichnet oder wofür wir stehen, dass wir sagen, wir haben smarte Konzepte, die es nicht überall gibt, und unser Kunde denkt aber genauso mit und ist halt einfach, will ein bisschen mehr Edge haben oder ein bisschen es besser machen als der Durchschnitt.
Okay, danke. Also nachvollziehbar, dass ihr den Namen dann gewählt habt. Das ist ja wirklich was ganz Besonderes, was auf euch dann individuell passt. Ja, jetzt hattest du schon eben die Geschäftsfelder, die ihr abdeckt, hast du eben jetzt in der Einleitung schon kurz erwähnt. Ich würde jetzt mal interessieren, warum habt ihr euch für die Kombination jetzt aus BAV, dritter Schichtpolize, ETF-Polize beziehungsweise Immobilien macht ihr auch noch, und Honorarvermittlung entschieden? Was war denn da für euch so der ausschlaggebende Grund?
Also im Strukturvertrieb war es so, dass du ja meistens erstmal anfängst und alles machst, insbesondere Altersvorsorge und Biometrie. Das heißt, das ist so ein bisschen mein Ursprung, und ich fand aber dieses Modell ineffizient und wollte eine Spezialisierung drin haben. Und so hat sich das nach und nach ergeben, dass wir immer wieder weitere Felder dazugenommen haben, mit eben dann auch der personellen Kapazität und Kompetenz, dass wir gesagt haben, jedes Themengebiet, ein Berater, ein Experte, und damit wir wirklich den Kunden rundum beraten können, also dieser typische Flywheel-Ansatz, wollten wir eben wirklich von Finanzierung bis Immobilie, bis Versicherung, bis Altersvorsorge alles abdecken können, damit er weiß, er hat einen Ansprechpartner, Capsula, und hinten dran aber ganz, ganz viele Kompetenzen, wie in so einer Kanzlei, wo ich auch weiß, ich habe einen Verkehrsrechtsanwalt, ich habe einen Erbschaftsrechtsanwalt und so weiter, und kann alle Fragen quasi dahin stellen, wenn ich einmal zufrieden bin mit denen.
Dank dir dafür. Gibt es denn irgendein Themenfeld, was euch besonders am Herzen liegt? Ich meine, es ist jetzt nachvollziehbar, wie du es eben dargestellt hast, dass dass ihr die Themen, dass ich auf diese Themenfelder so in dieser Reihenfolge und dieser Kombination auch konzentriert habe, weil es eben tolle Synergien ergibt. Aber trotzdem hat man so ein bisschen eine Leidenschaft für ein gewisses Thema. Welches ist das denn von diesen verschiedenen Feldern bei dir?
Also bei mir persönlich auf jeden Fall BAV, weil ich glaube, dass, also wenn ich die Unvernunft in der Gesellschaft irgendwie ranken müsste, glaube ich, dass Geschäftsführer besonders unvernünftig sind, was ihre Altersvorsorge angeht. Einfach weil die so ein bisschen manchmal dieses ich bin erhaben und über den Dingen Gefühl haben mit und die Firma läuft ja und alles ist gut und ich habe einen guten Lebensstandard und deshalb dieses Thema, was ist eigentlich, wenn ich irgendwann nicht mehr arbeite, komplett verdrängt wird. Klar, viele denken auch, ich arbeite ja, solange es geht, aber irgendwann geht es vielleicht nicht mehr oder irgendwann will ich auch nicht mehr oder will kürzer treten und wenn ich dann nicht mal in die gesetzliche Rente einzahle und gleichzeitig auch meine, ich brauche keinen Ersatz zur gesetzlichen Rente oder nichts anderes, das kann halt nicht funktionieren und darum ist BAV schon was, wo ich einen starken Auftrag merke, weil ich glaube, da braucht es einfach Aufklärung und jemand, der ab und zu mal draufhaut und denen auch eine klare Meinung sagt. Und auf der anderen Seite macht mir das Thema unfassbar viel Spaß. Und auch deshalb, weil ich glaube, weder Steuerberater noch Rechtsanwälte haben in dem Bereich so viel Ahnung und so fundierte Ahnung. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass es Leute gibt, die da gescheit aufklären und auch gute Konzepte machen.
Naja, absolut. Also vor allem das Letzte, was du erwähnt hast, erfahre ich auch häufig, dass natürlich gewisse Dinge auch kaputt geredet werden, weil dann eben teilweise das Fachwissen fehlt und dadurch eben natürlich die Kundinnen und Kunden sich eine riesen Chance verwehren, nämlich die Altersvorsorge gescheit über das Unternehmen aufzubauen, ja, weil zumindest teilweise darüber aufzubauen. Ein Punkt dabei, weil wir jetzt gerade bei der BAV sind, ja, und die Themen, die du vorher aufgezählt hast jetzt schon, wie erklärst du denn diese komplexen Themen wie ETF-Police oder auch BAV für Laien verständlich? Weil, ja, das kriege ich jetzt zumindest auch im Freundeskreis immer wieder mit, wenn du fragst, was machst du so, ja, und ich fange dann an zu erzählen, dass ich sage, verstehe ich jetzt nicht ganz, was es ist, und dann muss man dann doch schon etwas weiter aus. Und wie machst du das denn?
Also aus Marketing-Sicht versuche ich, einfache, verständliche Bilder zu finden. Ich finde, bei der BAV, was ja das Ziel des Geschäftsführers ist, ich will einen ETF-Sparplan, den kennt inzwischen jeder, von der Steuer absetzen, Ende. Und das kriege ich über die BAV hin. Wenn ich das richtig mache, wenn ich den Beitragserhalt reduzieren kann, weil ich beherrschend bin, wenn ich die Police quasi nur als Rahmenmantel nehme für eine einfache Durchführung, dann kriege ich es hin, dass ich meinen ETF-Sparplan von der Steuer absetze. Und das ist eigentlich alles, was er ja auch verstehen muss, weil für den Rest gibt's uns als Berater. Und klar muss er uns vertrauen und wissen, dass wir einen guten Job machen, aber mehr braucht er nicht zu verstehen, wenn genau das am Ende das Endergebnis ist und funktioniert. Und bei der Police ist es ein Stück weit eine Mini-Holding, die ich als Privatperson für meine ETFs aufbaue, weil was macht eine Holding? In der Holding schiebe ich irgendwie Geld rein, dann kann ich Gewinne generieren, die Gewinne muss ich nicht voll versteuern und irgendwie habe ich viel mehr Gestaltungsspielraum später bei der Auszahlung oder wenn ich mal umschichte und ähnliches. Und nicht anders funktioniert eine Police, ja, dass ich sage, ich schiebe da Geld rein, das macht Gewinne, die muss ich nicht versteuern, ich kann das umschichten, ich kann mein Ablaufmanagement, mein Rebalancing, meine Entnahmestrategie planen, ohne dass der Staat zwischendrin an das Geld ran kann. Also es ist eine ETF-Mini-Holding. Und das sind natürlich sehr vertriebliche oder Marketing technisch gesehen Begriffe, aber die funktionieren irgendwo und wecken Neugier.
Okay, und wenn es jetzt um die Fondsauswahl selber geht, wie gehst du davor? Hast du da Musterportfolios, die du deinen Kunden vorschlägst oder werden, ja, oder wie agiert ihr da?
Tatsächlich ist das ETF-Thema bei uns in der Beratung, also welches Portfolio, ich glaube, wir haben einen sehr fundierten Ansatz, ne? Ganz klassisch Gerd Kommer-Style Weltportfolio plus nochmal Small Cap und Value Ansatz. Es ist aber in der Beratung oft zweitrangig beziehungsweise in ein paar Sätzen abgehandelt, weil der Wunsch vieler Kunden ja wirklich ist mit, hey, ich vertraue auf euch, ihr seid die Experten, schlagt mir was vor und dann machen wir das genau so. Und natürlich fließen dann noch irgendwie Risikobetrachtung, Alter, Laufzeit und Co. mit rein. Aber die Ausgangslage ist immer, ich habe ein weltweit gestreutes ETF-Portfolio, möglichst günstig, möglichst diversifiziert und nehme dann nochmal gewisse Streuungsfaktoren oder Renditefaktoren wie Small Cap und Value ETFs mit rein.
Darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass es prognosefrei bei euch ist, aber das ging jetzt eben aus deiner Antwort heraus hervor, dass es eben kein aktiver Ansatz ist, den ihr da verfolgt. Okay, vielleicht jetzt konkret auch mal zu unserer Police, weil ihr arbeitet ja auch und vermittelt unsere Mein-Plan-Police ja auch in der BAV. Was schätzt du denn daran oder was ist denn der Grund, warum du die Mein-Plan-Police mit bei euch im Portfolio aufgenommen hast und vermittelst?
Also vor allem in der BAV, weil ihr halt einer der wenigen Anbieter seid, wo ich als Geschäftsführer wirklich auch zu nahezu 100% selbst entscheiden kann, wo fließt das Geld hin. Und viele Versicherer sind ja immer noch auf dem Trip, dass sie halt nur das Arbeitgebermodell anbieten und dann auch mit recht hohen Garantien arbeiten. Bin ich kein Fan von. Gerade bei jungen Geschäftsführern macht es einfach Sinn, das ins Investment zu packen. Ich denke, auch da ist die Studienlage eigentlich relativ klar. Und dann brauche ich aber einen Anbieter, der das natürlich zulässt, der eine gute ETF-Auswahl hat, der eine günstige Kostenstruktur hat, der auch einen Nettotarif hat, der im besten Fall auch eine günstige, simple Kostenstruktur hat, der auch irgendwo gewisse Flexibilitäten in der ETF-Auswahl hat. Und dann wird es halt recht schnell recht dünn.
Okay. Jetzt hast du Nettopolice gesagt, das bringt mich zur nächsten Frage. Ihr vermittelt also auch gegen Honorar, ja?
Ja.
Wie sieht denn da euer Honorarmodell aus, wenn du da mal so zumindest, wenn du die Details nicht verraten möchtest, aber zumindest mal so oberflächlich skizzieren, wie ihr denn da vorgeht?
Wir haben tatsächlich Pauschalen, die sich am Aufwand bemessen. Das heißt, wir gehen nicht von diesem typischen Bewertungssummenmodell mit 2,5 bis 4,5% vor, sondern wir haben Pauschalen, die wir eben zum Beispiel Geschäftsführer will eine Direktversicherung oder will für sich und Geschäftspartner, also zwei Direktversicherungen oder noch eine U-Kasse und ähnliches. Und da haben wir ein gestaffeltes Modell, was irgendwo bei 3.500 Euro anfängt und bei 15.000 Euro aufhört in der Vermittlung, je nach Aufwand, Umfang und Co. Einfach aus dem Grund, dass, weil wir gesagt haben, die Bewertungssumme, ja, ist das irgendwo ein Haftungsthema, aber es ist aus unserer Sicht zweitrangig für den Aufwand, weil der ist initial halt, hängt davon ab, wie viele Verträge, wie viele Leute sind an dem ganzen Konstrukt beteiligt. Und das ist wichtig. Und die Sparsummen, die sind alle immer hoch. Was auch der Grund ist, warum ich keine Provisionspolicen in dem Bereich vermitteln möchte, weil wenn ich mit einer Sparsumme 500 Euro im Plus anfange, dann wird es meiner Meinung nach zumindest irgendwann grenzwertig zu sagen, ich packe dann noch eine Provision von 20.000 in die ersten Jahre rein. Ja. Und das ist so der Grund, warum Honorar und warum Pauschalhonorar, Servicehonorare haben wir tatsächlich aktuell nicht. Das liegt aber an unserem Vertriebsmodell. Dadurch, dass wir einfach ein Lead-Generator sind. Das heißt, wir haben eine hohe Taktung an Anfragen und wollen da erstmal möglichst viel Bestand aufbauen. Und dementsprechend ist es für den Vertrieb einfach wichtig, auch hohe Abschlusshonorare zu haben. Und das Service-Pauschalen-Modell kommt vielleicht irgendwann in der Zukunft. Und jetzt ist es dadurch, dass wir so einen breiten Ansatz haben, über das Cross-Selling ganz gut abgedeckt, dass wir auch den Service laufend dauerhaft gut bereitstellen können.
Okay. Also für die hohen Beiträge absolut nachvollziehbar und für den Kunden dann das Modell, was ihr fahrt, ja, das fairere Modell, also insofern, wenn man davon fair sprechen kann. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, egal ob man jetzt über Honorarvermittlung oder Provisionsberatung spricht, dass keiner umsonst arbeiten darf. Ich hoffe, es macht auch keiner. Und ich hoffe, es macht sich auch jeder Vermittler und Vermittlerin Gedanken darüber, welchen Deckungsbeitrag er denn braucht, damit sein Geschäftsmodell aufgeht. Weil das ist ja für mich auch ganz entscheidend. Und immer, wenn es um die Diskussion geht, Honorar oder Provision, wird, glaube ich, vergessen, dass im Wesentlichen das der Kundennutzen im Vordergrund stehen sollte. Und dass natürlich der Kunde auch einen Berater braucht, der langfristig bei ihm sein kann, damit auch der Kunde wiederum seine Lebens- und seine Finanzplanziele vor allem dann auch erreicht. Ja. Ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt.
Ich bin auf gar keinen Fall gegen Provision. Ne? Ich finde, Provision hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, selbst bei den Geschäftsführern. Wenn ich jetzt ein Cashflow-Thema habe und weiß, ich bin zum Beispiel ein Handelsunternehmen oder ähnliches und ich bin einfach massiv auf meinen laufenden Cashflow angewiesen, dann kann ein Honorar von 5.000, 6.000, 7.000 Euro den schon deutlich einschränken. Und dann ist vielleicht die Provisionspolice nicht unbedingt in den Gesamtkosten, aber einfach von dem, was ich parallel mit dem Geld arbeiten kann, die bessere Wahl. Und ich glaube, das ist ja auch dann das, wo Beratung anfängt, wie du sagst, der Kundennutzen. Weil der Kundennutzen ja nicht nur ist, ich habe am Ende eine Police und fertig, sondern einfach, dass ich ein auf mich abgestimmtes Modell habe, was sich dann noch wieder erweitern lässt auf Mitarbeiter und Co.
Ja, absolut. Da habe ich mal einen interessanten Beitrag von dir gelesen, warum Unternehmer weniger Steuern zahlen sollten. Aber das ist jetzt hier ein ganz anderes Thema, ja, dass nämlich der Unternehmer selber besser mit dem Geld umgehen kann, als wenn er es dem Staatskunden erst dann wild verteilt. Also das war deine Ansicht.
Der Meinung bin ich auch nach wie vor. Ich glaube, damit, mit der Motivation trete ich auch an als Gründer, dass ich sage, ich habe eine geniale Idee und die bringt Produktivität, die bringt irgendwo einen Wohlstandsfortschritt. Und warum mache ich das? Weil ich glaube einfach, dass ich da einen Impact schaffen kann und dann ist der Impact zwangsweise größer, als wenn das irgendwie umverteilt wird.
Ja. Das Thema hohe Beiträge, darüber haben wir gesprochen. Wie geht ihr denn mit kleineren Beiträgen jetzt um, gerade auch aus unternehmerischer Sicht? Also habt ihr das gar nicht, dass einer sagt, ich möchte 50 € sparen? Weil dann,
Also,
ich meine, umgedreht, verstehe ich, ist das faire Modell? Ja, wenn ich hohe Beiträge habe, dass ich sage, ich nehme eine Pauschale, damit sie nicht so hoch ist, aber bei kleineren Beiträgen ist es ja dann häufig so, wenn ich dann einen gewissen Deckungsbeitrag erreichen muss, dann ist der Kunde dann bereit, das Honorar be zu bezahlen, oder?
Also wir sind kein Honorarvermittler, das heißt, wir bieten auch Provisionen an. Bei kleineren
Ja.
Beiträgen finde ich das auch sinnvoll. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dem Kunden klar aufzuzeigen, was habe ich an Gebühren, was geht die ersten Jahre ab, die ersten 5 Jahre ist dein Vertrag sehr wahrscheinlich im Minus und es liegt weniger drin, als du eingezahlt hast. Du musst halt wissen, dass es sich erst hinten raus lohnt und dass du es an der richtigen Stelle einsetzt. Ich glaube, wenn die Aufklärung erfolgt, ist Provision noch völlig in Ordnung. Aber bei den Geschäftsführern habe ich mal mindestens immer meine 300-400 € Sparplan. Und dann bei den Angestellten, das klingt ein bisschen abgehoben, aber auch da haben wir meistens eigentlich eher die Gutverdiener, die wirklich mal mindestens ein paar hundert Euro wegpacken.
Okay. Habt ihr denn irgendeine Branche, auf die ihr euch da spezialisiert habt oder zu der ihr einen speziellen Zugang habt?
Wir hatten mal irgendwann ITler auf die Fahne geschrieben, das ist aber sehr verwässert. Also ich würde sagen, mentale Schwaben passt als Zielgruppe am besten. Also Leute, die gerne arbeiten, die hart arbeiten, gut verdienen und dann aber sparen. Also so der typische Skoda-Fahrer und jetzt nicht irgendwie der Porsche oder BMW-Fahrer, der vielleicht auch nach Italien in Urlaub geht und nicht um die ganze Welt reist.
Okay,
Das ist unsere
also
Zielgruppe.
nachhaltig unterwegs ist.
Ja, oder zumindest mit so einem schwäbischen Mindset von schaffe, schaffe, Häuslebauer. Also dieses, ich verdiene gut, aber ich muss deshalb nicht protzen, prollen, sondern ich spare, ich baue mein Vermögen auf für mich, für meine Family, will, dass es meinen Kindern auch gut geht und das hat für mich Fokus und eben nicht das nach außen zu zeigen.
Ja, verstanden. Jetzt hast du auch gesagt, ihr habt eine sehr hohe Schlagkraft, was die Kundenfrequenz angeht, die Kundenanfragen, dass du den Vertrieb dann dementsprechend auch ausreichend bedienen kannst. Das ist ja häufig so der Flaschenhals bzw. das Nadelöhr, was bei vielen nicht so funktioniert. Wie gelingt es euch denn? Also wie bekommen die Kunden zu euch und wie macht ihr auf euch aufmerksam?
Also ich glaube tatsächlich, ich beantworte die Frage gleich, aber ich glaube tatsächlich, als junger Makler ist dieses Lead-Problem inzwischen gar kein Problem mehr, sondern ich kriege Leads ja fast überall. Ich kann mir Leads einkaufen, ich bekomme von den Pools teilweise, ich kann es über Werbeanzeigen selbst generieren oder mir mit Agenturen generieren lassen. Das sind alles Wege, die wir gemacht haben. Ich glaube, viel schwieriger ist es wirklich, gute Kundenanfragen zu bekommen und dann aber auch einen sehr sauberen Prozess hinten dran zu haben, der funktioniert und der die planbar verwandelt, damit ich nicht mal so mache, mal so und einfach super viel Aufwand damit habe. Ich glaube, dass das eher die Challenge bei vielen ist, also dieses Gesamtsystem drumherum und dieses Vertrauenssystem aufzubauen, dass der Kunde eine ordentliche Website sieht, genug Testimonials, Bewertungen, dass er weiß, da steckt auch jemand Vernünftiges hinten dran und es ist jetzt nicht einfach nur ein Lead, der mal mit irgendeinem Werbeversprechen generiert wird. Aber wir schalten Werbeanzeigen, macht ungefähr 38% vom Umsatz aus. LinkedIn, Instagram als organischen Traffic sind nochmal roundabout 30%. Dann sind nochmal 10% Website-Anfragen, Newsletter und der Rest ist dann Empfehlung und Bestand.
Ja, spannend. Das heißt aber auch, wenn du jetzt, weil du LinkedIn ange oder die ganzen Themen, die du eben angesprochen hast, können Makler nutzen, und du hast auch gesagt, junge Makler wissen das und nutzen das auch. Aber ist ja dann schon entscheidend, wie lange der Atem noch ist, ja, wie lange kann ich das denn
Klar.
finanzieren, damit hinten auch was rauskommt, ja. Weil ich habe ja nicht unbegrenzt den Geldsegen oder möchte es ja auch nicht. Ich will ja irgendwann auch mit dem Modell Geld verdienen, ja.
Also
Deswegen.
da vielleicht auch
Womit
kurze
seid ihr denn da
Story.
gestartet oder womit hast du denn begonnen? Mit welchem Weg? Ja, du hast jetzt ja einige aufgezeigt oder aufgeführt.
Gestartet sind wir mit LinkedIn und damals wirklich, als es noch ging, irgendwie 600 Nachrichten in der Woche rauszuschicken und so auf Cold DM
Boah.
im Sinne
Okay.
von, hey, Thema Vermögensaufbau, hast du dich damit schon beschäftigt? Das war mein Start, aber schon 2020 und ich glaube, das war bevor es viele gemacht haben und bin darüber dann in diese Content-Schiene gekommen, also dass ich einfach viel publiziert habe an Content auf LinkedIn, das haben wir dann auf Instagram transferiert und irgendwann später auf das Werbeanzeigen-Thema und Instagram und Ads haben wir, glaube ich, ein Jahr lang mindestens gemacht, ohne dass da eine einzelne Kundenanfrage rumkam. LinkedIn ging damals schneller, aber wirklich, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Jahr, machen wir das und dann ziehen wir eine Bewertung und bis dahin hören wir nicht auf. Und das war auch wichtig, weil das schon sehr lange gedauert hat. Auch Ads, bis es wirklich erfolgreich funktioniert hat, geht bestimmt auch schneller, aber das hat bei uns schon Zeit gekostet.
Und hilft euch denn das Ganze auch in der Wahrnehmung, wenn ihr mit Kunden sprecht? Also sind Kunden dann teilweise schon vorinformiert, dass sie Sachen von dir gelesen haben oder von euch in Gänze? Ihr habt ja mehrere Leute, die Sachen posten und berichten oder
Ja, also je nach Funnel, wenn die organisch kommen, auf jeden Fall. Da gibt es Leute, die folgen uns irgendwie seit 2 Jahren und die sind top informiert, auch was uns persönlich angeht. Über die Werbeanzeigen weniger, was da vor allem hilft. Wir senden eben schon bevor die bei uns im Gespräch sitzen, sehr viele YouTube-Videos an die raus. Kundenerfahrungen, unsere Webseite, Videos speziell zu ihrem Thema. Wenn jetzt jemand zu BAV kommt, eben ein Video, wie du als Geschäftsführer vorgehen kannst, damit die A aufgeschlaut werden und B aber auch schon einen stärkeren Bezug zu uns als Marke haben. Und das merke ich, kommt sehr gut an, weil dann viele reinkommen und sagen, ey, ich habe dein Video schon gesehen, fand das cool, dass das irgendwie so transparent schon aufgezeigt ist. Klingt eigentlich nach einem guten Modell.
Ja, danke für die Einblicke in dein, euer Unternehmen. Eine Frage nochmal zurück zur LV 1871. Wir bieten ja einige digitale Services an, also was so Zuzahlungen angeht, Entnahmen angeht. In der BAV-Entnahme jetzt schwierig, aber generell in der dritten Schicht, das vermittelt ihr auch. Gibt es denn Dinge, digitale Services jetzt, die dir besonders wichtig sind und wo du sagst, das ist schon was, das ist so ein Must-Have und das ist ein Nice-to-Have, was wir anbieten, was du häufig nutzt? Oder,
also ja. Ich glaube, es sind gibt Dinge, die wichtig sind, dass man sie dem Kunden erzählen kann. Sowas wie eben, ich kann den Beitrag sehr flexibel erhöhen, nach oben und unten verändern. Ich kann eben eine Zuzahlung machen. Zu Beginn nutzen wir Zuzahlungen viel. Also gerade in der BAV, dass ich wirklich den Jahresbeitrag in der Direktversicherung ausreize. Ich glaube aber auch viele Dinge sollte der Kunde gar nicht nutzen, wie zum Beispiel so eine Cash-to-Go-Option, dass ich das Geld mal zwischendrin rausnehmen kann, weil es einfach nicht für das Endergebnis nicht zielführend ist. Also es ist zwar wichtig, ihm das mal erklärt zu haben, dass er die Möglichkeit hat, aber im besten Fall nutzt er das niemals, auch eine Beitragsreduktion. Im besten Fall braucht er das gar nie. Darum.
Ja, klar. Also ich glaube, das ist auch so, wenn man über Finanzplanung mit dem Kunden spricht, dann erwartet er halt auch eine gewisse Flexibilität, weil die du ja auch in der Finanzplanung anreißt. Und dann ist natürlich auch, also zumindest jetzt aus meiner Sicht, ich bin jetzt hier der Produktgeber, aber trotzdem auch wichtig, dass das Produkt denn auch da mitspielt, ja, dass er mich auch diese Flexibilitäten einlassen kann. Und das ist auch das, was ich häufig höre und sehe auch, wenn ich auf unseren eigenen Bestand schaue an Verträgen, dass diese Optionen für den Abschluss erstmal wichtig sind, dass die denn gegeben sind, dass der Kunde ein gutes Gefühl dabei hat, dass er das abschließt und jetzt nicht immer sein Leben lang verpflichtet ist und nichts mehr dran verändern kann, sondern eben die Möglichkeit hätte, flexibel agieren zu können. Und klar, Cash-to-Go, weil du es angesprochen hast, ist aus meinen Augen auch natürlich nur so eine Worst-Case-Situation, wenn man halt an das Geld zwingend dran muss und keine anderen Spartöpfe hat, die man ja eigentlich in der Finanzplanung mit dem Kunden auch bespricht, was für kurz-, mittel- und langfristiges Sparen ist, wo man wie wann dran geht und so. Ja, hat ja auch was mit der Asset-Allokation dann zu tun, die man mit dem Kunden wählt für die einzelnen Produkte. Aber gerade für die Endsparphase ist natürlich schon was, dass ich da eine schöne Alternative auch zum Depot darstellen kann. Ja, wenn ich sagen kann, ich entnehme eben aus fest definierten Fonds in der Entnahmephase das Geld und gehe noch nicht in die Verrentung. Und wenn aus was für Gründen auch immer ich das vielleicht nicht möchte, wäre für mich auch ein Punkt, der jetzt gerade für die Flexibilität nochmal unterstreicht, weil ein heute 25-Jähriger, 30-Jähriger, der weiß noch nicht, was mit 65 oder 70 los ist. Ja, braucht eine sichere Verrentung, in Anführungszeichen sicher, also was meine ich mit sicher, die halt nicht schwankt, oder kann er sich's erlauben, weiterhin am Kapitalmarkt zu partizipieren und somit langfristig natürlich auch höhere Renditen erzielen zu können. Das ist eine individuelle Frage, die kann man dann am Anfang seines Lebens noch nicht beantworten, kann sich auch permanent anpassen. Ne? Also
was ich glaube auch Thema digitale Services, App, Online-Zugang ist was oft gefragt wird. In der BAV gibt es leider bei euch noch nicht. Es wird oft gefragt. Ich würde mir wünschen, die Leute schauen nicht rein, weil es einfach oft keinen positiven Impact hat, also sondern eher so ist, oh Schrott, jetzt sind die Kurse runtergegangen oder ähnliches. Jetzt steht ein Umzug bevor, ich mache doch mal meine Sparrate kurz selber runter. Also App ist zwar was, was in der Eigenverantwortung wichtig ist oder gefordert wird und glaube ich, ja, halt jeder Kunde als Standard voraussetzt. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwo auch wieder einen negativen Einfluss am Ende aufs Sparverhalten hat umso einfacher der Zugang und die Änderungen sind, weil umso unüberlegter und impulsiver treffe ich Entscheidungen, was ich in der Finanzplanung gar nicht machen sollte.
Dann ist es sogar ganz gut, dass wir noch keine App haben. Also die digitale,
das ist nur dieses Geschäftsführerthema, wo, glaube ich, noch so ein bisschen der digitale Zugang fehlt. Das ist okay, aber wo man euch loben muss, ist, und ich glaube, das wird viele Makler legen da nochmal mehr Wert drauf, und ich finde es auch aus Kundenperspektive wichtig, dass einfach der Service hinten dran gut ist. Also, dass wenn mal irgendwas schief geht, und das ist einfach meistens so, oder wenn irgendwas falsch abgebucht wird oder ich was ändern will, dass ich dann schnell jemanden ranbekomme, der mir das Problem wieder behebt. Und ich glaube, das macht ihr gut, und das ist super, super wichtig. Für den Kunden in der Praxis wahrscheinlich relevanter als alles andere.
Ja, du, Adrian, da habe ich schon hier gar keine Fragen mehr draufstehen auf meinem Zettel. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir über die Sachen hier mal zu sprechen, und vor allem vielen Dank, dass du hier dich auch so geöffnet hast und wirklich auch intern hast beraten hast über euer Maklerhaus, über dein Maklerhaus. Mhm. Und danke für die Zeit, Adrian, die du hier genommen hast.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Ja, was ich aus der Folge hier mitnehmen kann, ist, dass es sich lohnt, auf jeden Fall, bevor man beginnt, über seine Strategie Gedanken zu machen, dass es sich lohnt, mit Social Media und Kundenzugängen auseinanderzusetzen und aber auch da eine klare Strategie zu haben, was möchte ich damit verfolgen, und wie du auch, wie Adrian auch sagte, ein Sales Funnel auch aufbaut, indem man eben genau die einzelnen Punkte definiert hat und weiß, wie man dann auch weitermacht mit den Kontakten, die kommen, und wie man sie verteilt. Spannend fand ich auch, wie das Honorarmodell die Honorarvermittlung funktioniert. Ja, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne im Nachgang diese an socialmedia@lv1870.de stellen. Und bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder live und persönlich. Und in diesem Sinne, einen schönen Tag, schönen Abend, wann ihr euch auch immer diesen Podcast anhört.
Ciao, ciao.